Herzlich willkommen zum zweiten Artischock Podcast. So geht's schon wieder los. Wir sitzen in der heißen Sonne. Zweiter Podcast mit den Studierenden der LMU, der da heißt Neu auf dem Filmfest. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder in so einer Viererkonstellation hier sitzen. Tiller ist wieder da. Hallo Tiller.
Hi.
Paula ist wieder da. Hallo Paula.
Hallo allerseits.
Und heute ganz frisch dazu gestoßen Michaela, die ich jetzt auf dem Filmfest noch gar nicht getroffen habe, aber das am letzten Tag ändert sich das jetzt. Hallo Michaela.
Hallo alle.
Mein Name ist Dunja und wie gesagt, wir sitzen in der heißen Sonne und es ist tatsächlich deswegen eine Erwähnung wert, weil gestern hat es total geschüttet und es war kalt und irgendwie wechselt sich das Wetter gefühlt so jeden zweiten Tag, ist anderes Wetter und auch andere Temperatur, also man weiß immer gar nicht, was man anziehen soll, wobei im Kino ist es ja ganz schön kalt, ehrlich gesagt, also Pulli haben wir eh immer alle mit. Nichtsdestotrotz, dieses wechselhafte Wetter ist irgendwie auch so ein bisschen, wenn man so viele Filme guckt, ich habe immer den Eindruck, die Filme wechseln auch so. Also man weiß immer nicht so, ist es jetzt wieder so ein warmer Film, wo man sich's gemütlich macht oder muss man sich warm anziehen oder gerade eben Costa Rica. Michaela hat, wir beide haben einen Film über Costa Rica gesehen. Ich fand den komplett ungewöhnlich, plötzlich so eine ganz andere Filmsprache auch vorzufinden. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen irritiert und aus der Bahn geworfen zunächst, ja, obwohl man das ja eigentlich kennt. Wie ist es dir ergangen?
Ja, tatsächlich hat mich der gleich gepackt. Ich war da sehr drinnen. Ich fand den Darsteller, den Hauptdarsteller, dem bin ich so gern gefolgt. Und der ist ja eher ruhig. Also es sind so lange Einstellungen, dieses unglaubliche Grün da auf Costa Rica. Ist auch am Anfang kritisch. Also es geht wirklich zur Sache, wieder kriminell Bauern, die sollen da jetzt halt plötzlich ihre Häuser verkaufen und haben da nicht viel zu sagen. Und da kommt halt dann dieses Magische rein mit diesem Nebel, der dauernd wabert.
Und kannst du das ein bisschen deutlicher beschreiben? Weil, also, deswegen hatte ich jetzt auch den Film als erstes ausgewählt wegen Nebel. Also, da ist wirklich das Wetter, ist ja quasi ein ganz elementarer Protagonist. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, das langsam wird einem klar, dass es tatsächlich ein Protagonist ist. Der Nebel spielt eine Rolle in dem Film und man ist sich nicht ganz sicher. Früher oder später kommt man dann drauf, das könnte die verstorbene Frau des Hauptdarstellers sein, die sich da immer wieder meldet. Also der Nebel spricht aus, auch er ändert die Farbe. Der Regisseur war ganz stolz drauf, dass das auch alles ohne irgendwie CGI oder so passiert ist, sondern wirklich beim Dreh, die haben zu siebt gedreht. Also es ist ein kleiner Independent-Film.
Und Nebelmaschine war auch nicht im Spiel?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an schon. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Was ich ganz schön fand, es geht da manchmal so verloren in dem Film. Man folgt da irgendwie minutenlang gefühlt, also ewig diesen Nebel durch irgendeine hohle Gasse wabern und schweift auch selber im Kopf total ab. Ja, und andererseits bringt das einen dann doch immer wieder dazu, der Geschichte zu folgen, die dann auch sehr kohärent abläuft.
Genau, ich fand es ist so ein bisschen nicht narrativ, ne? Man schaut eher zu und es gibt ganz viele Minuten, in denen überhaupt nicht gesprochen wird, in denen keine Handlung passiert und diese Langsamkeit, was so sich auch in diesem Nebel dann so widerspiegelt, das ist irgendwie so meditativ irgendwie, ne? Und wie du gesagt hast, dann schaltet man vielleicht auch mal ab und nimmt die Leinwand so als Projektionsfläche seiner Gedanken. Ich mag das eigentlich total gern. Aber ich musste mich deswegen tatsächlich so kurz mal umstellen, weil ich habe halt auch viele handlungsstarke Filme gesehen und vielleicht, Paula, können wir kurz mal über Benediction sprechen von Terence Davis, der ja auch relativ lang war, glaube ich. Ne? Der war, glaube ich, über 2 Stunden und es passiert halt wahnsinnig viel. Wie ist es dir denn ergangen mit Benediction von Terence Davis, der ja auch schon 76 ist, also ist quasi auch so ein bisschen ein Alterswerk?
Ganz generell ist es mir damit sehr gut ergangen, weil ich gerne britische Filme schaue und das einfach eine sehr gute britische Besetzung war. Dementsprechend kommt man allein da schon voll auf seine Kosten und das sind auch lauter gut aussehende Männer. Kann man auch durchaus positiv anführen.
Das ist, sagen wir es mal so, das ist Teil der Handlung, dass sie alle wahnsinnig gut aussehende Männer sind. Also es spielt quasi, es ist ja ein Biopic. Der Schriftsteller Sassoon wird da porträtiert, ein Poet aus, ich habe mir das jetzt tatsächlich gar nicht gemerkt, das wollte ich eigentlich auch noch nachschauen, aus Anfang des letzten Jahrhunderts.
Ja, genau, der im Ersten Weltkrieg dann, nachdem er nicht mehr an der Front kurzzeitig ist, dann den Dienst verweigert. Er wird aber als Held gefeiert und sagt dann, nein, er ist zu pazifistisch eingestellt, um wieder zurückzugehen. Und ja, das ist eine der vielen Episoden des Films. Und es geht aber eigentlich auch sehr viel um das Privatleben, das sehr Privatleben, das halt hinter verschlossenen Türen stattfinden musste, da er schwul war. Und das war natürlich damals noch vom Gesetz nicht erlaubt. Großes Problem dementsprechend. War aber ganz interessant, wie das dann umgesetzt wurde in dem Film.
Genau, aber man geht ja quasi durch die Jahre. Es gibt mal so einen Trick, also CGI passiert hier tatsächlich. Und zwar gibt es dann so plötzlich mal, da sitzt du in der Kirche, so auf der Bank. Und dann gibt es dann plötzlich so ein Morphing. Das heißt, sein Gesicht verändert sich. Er sitzt plötzlich dann als alter Mann da. Und es ist halt quasi die erste Einführung. Es gibt immer wieder so Zeitsprünge. Also das fand ich eigentlich das Spannende an dem Film, dass er es nicht so ganz linear durcherzählt. Trotzdem fand ich schon, dass er schon alles auserzählt. Also gerade am Schluss zieht sich's dann schon, vielleicht ist es dann auch so, dass man irgendwann mal raus will wieder. Und es gab ja auch noch so eine Videoansprache vor dem Film, die auch ungefähr so 20 Minuten mindestens gedauert hat. Das hat dann tatsächlich so Längen gebracht, fand ich persönlich. Also Tilla, du hast erzählt, dass du den Film absichtlich nicht gesehen hast. Warum hast du Benediction absichtlich nicht gesehen? Du hast wahrscheinlich das Programm im Programm gelesen und dich dann gegen den Film entschieden. Warum?
Tatsächlich hatte mir Paula vorgeschlagen, dorthin zu gehen oder mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Das, sonst wäre ich nicht auf den Film gekommen, weil er mich schon von... Also ich lasse mich tatsächlich manchmal leiten, auch von der Stimmung, die mir einen Cover sozusagen, so ein Still von einem Film gibt. Und das hat mich nicht, angesprochen. Liegt sicherlich auch daran, oder als ich dann, ich habe den dann nochmal recherchiert und habe gesehen, dass der Regisseur eben Schnelter ist, dass der viele Filme schon gemacht hat, auch viel schon in Richtung, ja, zu Charakterstudien. Habe dann gesehen, dass die Geschichte auch eben einfach vor einem halben Jahrhundert mindestens spielt. Und das ist einfach im Moment nicht der Zeitraum, der mich interessiert. Also deswegen ganz bewusst. Und auch tatsächlich gucke ich mir auch gerade einfach gerne Filme an von jungen Regisseuren, auch von Frauen, bewusst.
Genau, also ich fand schon, dass man das dem Film tatsächlich angemerkt hat. Ich bin immer bei so einer Art von Kino hin und her gerissen. Soll ich jetzt sagen, ist es noch altmodisch, also schön altmodisch, oder ist es schon altbacken? Und das ist immer so, wo ich immer nicht weiß. Oder ist es einfach schönes, altes Erzählkino, was man so heute nicht mehr hat und was man dann auch wieder mal genießen kann. Aber ihr seid dann immerhin, habt ihr einen Film zusammengeguckt, und zwar Falcon Lake von Charlotte Le Bon, eine Regisseurin aus Quebec, anscheinend eine junge Regisseurin. Weil Tilla, du hast dich da entschieden, mit Paula reinzugehen. Erzähl doch mal kurz über den Film.
Okay, ja, der Film ist wunderschön, um das vorwegzunehmen. Das ist ein Treffen, also sind einmal Sommerferien mit zwei befreundeten Familien, und Tochter und Sohn treffen aufeinander und verlieben sich. Eigentlich kann man das so sagen. Und das ist die Stimmung eines Sommers. Eines Sommers, und zwar dann in Kanada, der ursprüngliche Schauplatz dieser Geschichte ist in der Bretagne. Und auch das ist, und im Sommer, und das ist ja aber auch vielleicht ein Ort, wo manchmal die Sonne scheint, manchmal es auch ganz heftig regnet, und da haben wir auf jeden Fall wieder den Bezug zum Wetter, der wirklich in ganz vielen Filmen mit Protagonist war und hier auch ganz explizit. Also vor dem Film wurde Charlotte Le Bon auch interviewt, und da hat sie tatsächlich gesagt, wörtlich, dass der, also sie sagt, use the landscape to reflect my protagonists. Also sie hat das bewusst, sie wurde darauf angesprochen von Bernard Karl, und sie hat das auch genauso bestätigt. Also das ist für sie absolut Teil der Szenerie. Und warum hat sie das also dann in Kanada gedreht und an Seen, nämlich, und nicht in der Bretagne, wie Ägypten wie die Original, wie der Originalschauplatz, weil sie das kennt, weil sie da ihre Sommer selbst verbracht hat und weil ihr gesagt wurde als Tipp, wenn du deinen ersten Film drehst und es ist ihr erster Film, sie ist eigentlich Schauspielerin oder war ist weiterhin Schauspielerin, nimm etwas, worin du dich auskennst. Und nimm einen Ort, den du kennst. Und genau davon hat sie sich leiten lassen. Und das finde ich fantastisch an dem Film, weil ich genau das merke, dass sie vertraut ist mit dem Ort. Und deswegen scheinen auch alle, die in dem Film mitmachen, vertraut zu sein.
Genau, kurze Ergänzung. Bernhard Kahl, weil du ihn gerade erwähnt hast, ist einer der Kuratoren vom Filmfest. Also der immer wieder, glaube ich, hier auch fällt so als Name und überhaupt in Erscheinung tritt. Paula, wie fandst du Falcon Lake?
Ich kann der Tilla eigentlich fast nur zustimmen. Die Atmosphäre, die da geschaffen wird, ist unglaublich schön. Und es schwingt so ein bisschen so irgendwas Düsteres mit. Aber es ist kein deprimierendes Düster, sondern so ein irgendwie angenehmes Düster. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr schön gemacht, weil es ist farblich sehr schön. Also es sind unglaublich auch ganz viele Goldtöne drin in so Grün, lustigerweise. Und es passt einfach alles sehr gut zusammen und das ist allein für die Atmosphäre sehr lohnenswert und auch die Geschichte an sich ist gut erzählt.
Okay, gut erzählte Geschichte, willst du noch was dazu?
Eine Sache noch, ja, weil ich das wirklich auch cool fand in dem Film. Der ist nicht nur düster, der ist auch dunkel. Also ganz viel, die Haupthandlung spielt entweder nachts oder morgengrauen oder abends im Mondlicht. Also, und das ist jetzt nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt, sondern einfach so eine ganz besondere Stimmung, die eben, und dunkle Bilder, also wo man kaum irgendwie das Gesicht erkennt. Ja, also das finde ich fantastisch gemacht. Es ist, glaube ich, auch besonders, also schon eine Herausforderung, nachts zu drehen. Und dass so die Bilder auch wirken, richtig.
Absolut, und da sind wir an dieser Stelle gleich wieder dankbar, dass das Filmfest im Kino stattfindet, weil das zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop nicht möglich wäre, solche dunklen Bilder. Also da sieht man auch, wie die Ästhetik nach verschiedenen Präsentationsformen verlangt, ne? Also das adressiert dann alle, die denken, Streamen ist das Gleiche oder die jetzt den Film auf dem Stream nachholen wollen. Das müssen sie dann spät abends machen und in dunklem Zimmer. Michaela, du hast noch Les Choses Humaines gesehen, den habe ich auch gesehen, von Yvan Attal. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, das ist so ein Film, der einem nicht aus dem Kopf geht. Also es ist vielleicht kurz die Geschichte. Es ist ein junger Mann, Alexandre, der sehr kurz eine junge Frau kennenlernt, die ihm am nächsten Tag, also völlig überraschenderweise, wegen Vergewaltigung anklagen wird. Und davor ist man aber schon, also es ist sozusagen wie sagt man, wenn verschiedene Perspektiven gezeigt werden in dem Film, man sieht nämlich Alexandre und die Perspektive von Mila am Anfang, also es wird
es wird von beiden Figuren aus der Perspektive von beiden Figuren erzählt, ich glaube zuerst Alexandre, genau. Ne, und dann Mila, das finde ich auch ganz interessant, dass der Film diese Reihenfolge sich wählt und nicht die andere.
Also man muss überhaupt über das Gleichgewicht nachdenken, aber vielleicht ganz kurz noch, bei Alexandre ist so, dass seine Eltern beide in der Öffentlichkeit stehen, der Vater ist Fernsehjournalist, die Mutter ist eine wichtige Intellektuelle, es geht wirklich, die erste Einstellung des Films ist ein Air France Flugzeug mit dem blau-weiß-rot der Flagge, also wir merken, es ist wirklich eine Diskussion in Frankreich, dieses Balance Tromporc, also das Me Too, wie das diskutiert wird, wird hier auf die Figuren verteilt, meiner Meinung nach sehr thesenhaft erzählt. Ja? Also das ist ein bisschen, schadet den Figuren vielleicht auch ein bisschen, meiner Meinung nach. Ja? Obwohl, ja.
Ja, thesenhaft ist interessant, weil sich tatsächlich da so verschiedene neuralgische Punkte in diesem Film kristallisieren. Also die Mutter, die von Charlotte Gainsbourg gespielt wird, die ist eben diese feministische Intellektuelle und die hat einen neuen Typen an ihrer Seite. Und die Tochter ist, also die Mila, um die es dann geht, die ist genau die Tochter ihres neuen Lovers. Und die lernen sich eigentlich beim gemeinschaftlichen Abendessen kennen. Und während der Vater von Alexandre ist eben so ein schon auch älterer, von Pierre Arditi übrigens verkörpert, großartig. So ein alter Sack, sage ich mal.
Der ist der klassische alte weiße Mann, oder? Und zwar nicht gerade sympathisch jetzt gemeint.
Ja, und man sieht ja die erste Einstellung, also wir wollen jetzt den Film nicht erzählen, aber ich glaube, das ist diese Verflechtung, dass er sich erstmal ranmacht an so eine Stagiaire, also so eine Volontärin, die bei ihm im Sender arbeitet, und er verführt sie nach allen Regeln der französischen Kunst und genau, und sie haut dann ab, und zuerst denkt man, aha, sie hat dieses Porch balanciert, also dieses Schwein hingehängt, aber stattdessen ist es dann ganz anders, aber jetzt vielleicht thesenhaft, ne?
Genau, also die Figuren, also der erste Teil sind diese beiden Erzählungen, im zweiten Teil des Films wird es dann zum Courtroom-Movie. Ja? Also es wird dann ein Jahr später oder so das Ganze ein Prozess, und jede dieser Figuren und natürlich auch Staatsanwältin und Verteidigung und so sprechen jetzt für oder gegen nicht nur diese Vergewaltigung, sondern auch den Umgang. Also es geht um das Klima in Frankreich, die auch nach MeToo entstanden ist. Ein kleines Beispiel, also die Mutter wird am Anfang als Intellektuelle in einem Radiosendung, wettert sie vehement gegen migrantische oder muslimische Männer und Sexualdelikte. Ja? Sie ist Feministin, aber sagt, es muss immer um die Opfer gehen. Später dann, wenn es um ihren Sohn geht, hat sie natürlich völlig die Kehrtwende gemacht, und andererseits reflektiert sie das auch. Also sie steht dann da, hält auch eine Rede und sagt, ja, aber ich fühle auch mit dem Mädchen, das ich ja auch kenne. Und so geht es dem Zuschauer auch permanent. Ja, man findet keinen...
So genau, da wollte ich gerade nämlich hinaus, und das macht den Film nämlich in meinen Augen wahnsinnig spannend, und da löst er sich auch von diesem Thesenfilm. Weil man als Zuschauer, als Zuschauerin die ganze Zeit in dieser, wie so eine Flipperkugel zwischen diesen Seiten hin und her balanciert wird auch, und eigentlich nicht weiß, was soll man glauben, wem soll man glauben. Es gibt dann immer noch so Flashbacks, wo man so Fragmente von diesen tatsächlichen Geschehen erzählt bekommt, aber halt nie so weit, dass man wirklich die Sache durchschaut. Also es sind eigentlich mehr so Bestätigungen der Erzählung von Alexandre. Wir wollen jetzt auch nicht auflösen, genau, aber das fand ich das Interessante, und mich hatte das erinnert so ein bisschen, es gab mal diese Fernsehsendung, die ich nicht gesehen habe, über die aber viel geschrieben wurde, von Ferdinand von Schirach, der so ein Experiment gemacht hat, wie so Sympathielenkung geht, Vorurteile, Verurteilungen aufgrund bestimmter Sympathielenkung, und das fand ich wirklich das Spannende an dem Film. Aber ansonsten würde ich dir auch komplett zustimmen, dass es im Prinzip ist es ein Film, der ist auf dem Reißbrett entstanden, aber funktioniert eigentlich dann doch am Ende ganz gut. Also wir haben ziemlich lange uns unterhalten nach dem Film, und es ist jetzt vielleicht nicht so ein Filmgenuss wie Leotto Montagne, den wir gerade gesehen haben, sondern mehr so ein intellektuelles Vergnügen.
Wobei der Schauwert auch toll ist. Also ich meine, die Kamera ist großartig, die Schauspieler sind toll, und ja, man kriegt auch so einen Einblick in ein bestimmtes Milieu in Paris, und das macht er auch ganz toll. Also absolute Empfehlung, aber lässt einen auch ein bisschen, ja, also man findet keinen wirklichen Standpunkt. Was ich als Vorteil sehe.
Genau, und darum soll es auch gehen. Ben Attal übrigens, der Sohn, der gemeinsame Sohn von Yvonne Attal und Charlotte Gainsbourg, spielt den Alexandre. Also es ist so ein richtiger Familienfilm, wo im Prinzip alles gesprengt wird, wo aber auch alles zusammengehalten wird. Und der Film muss sehr, sehr billig gewesen sein. Zumindest läuft er in der Reihe Independence, International Independence, was uns komplett verwirrt hat, weil der sieht sehr teuer aus, der ist reich ausgestattet, der spielt in diesem Haute-Bourgeoisie-Milieu von Paris und Independent und das. Genau. Jetzt lachen wir gerade, aber wir haben noch einen Film auf dem Zettel, der tatsächlich nicht so lustig ist. Und zwar, wir hatten ja im letzten Podcast schon gesagt, dass das Filmfest in der zweiten Hälfte diesen Ukraine-Schwerpunkt stärker ins Zentrum setzt, nachdem in der ersten Hälfte Serebrennikov seine beiden Filme persönlich vorgestellt hat. Ich war auch auf der Diskussion gestern, aber wir wollen jetzt über Mariupolis 2 sprechen, von Mantas Quedaravicius. So, wir haben uns extra den Namen notiert. Paula, du hast ihn jetzt ganz frisch gesehen. Ich habe ihn schon in Cannes gesehen. Ich hatte tatsächlich ich habe mich ja nicht getraut, dich reinzuschicken, so in Anführungszeichen, zu sagen, geh und schau, weil der Film ist schon hart. Aber du arbeitest ja auch mit ukrainischen Flüchtlingen, also wo ich dann noch mehr Angst hatte, dass es dich doppelt quasi flasht oder traumatisiert. Aber jetzt erzähl doch mal, wie ist es dir ergangen mit dem Film?
Ja, es war schon hart. Aber das war ja von Anfang an klar. Also, weil der Regisseur filmt letztendlich einfach, wie eine Gruppe Menschen unter Beschuss lebt. Das ist letztendlich das, was gefilmt wird. Und das ist nun mal hart. Und ich finde aber, dass der Film ziemlich gut gemacht ist. Der ist in keinster Weise irgendwie reißerisch oder mitleidheischend oder irgendwie wertend, sondern es ist wirklich der Versuch, einfach nur zu beobachten. Sei es die Leute, wie sie kochen, versuchen zu putzen oder einfach irgendwie nur zu leben. Einfach nur, wie sie sich unterhalten, wo tatsächlich auch nicht ganz alles untertitelt ist. Da geht es teilweise einfach nur um Allerweltssachen, um gar nichts. Oder dann darum, wie, es gibt dann auch so die Diskussion, ja, was soll ich jetzt machen? Die Mutter meines Sohnes, der hier neben mir steht, ist tot. Was soll ich jetzt tun? Ich habe kein Haus mehr, ist alles nicht mehr da. Was kann ich tun? Oder die Kamera beobachtet einfach nur aus immer demselben Fenster die Stadt und man sieht halt, wie die Stadt immer zerstörter wird und immer kaputter wird. Oder Nachtaufnahmen, wo man Lichtpunkte sieht, die halt Feuer von Bomben sind. Es ist schon einfach schwierig zum Anschauen, aber es ist irgendwo, finde ich, dennoch ein sehr guter Film.
Also was ich halt so toll fand, also ich hatte tatsächlich den Mariupolis 1 schon gesehen, der mich völlig unerwartet quasi erwischt hat, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich davon überhaupt nichts wusste. Der spielt eben 2014, also zu Beginn des Ukraine-Kriegs und der ist ähnlich quasi auch montiert. Dunja Sischow ist da auch die Editorin und deswegen hatte ich auch so ein Vertrauen in Mariupolis 2. Der ist auch wieder von ihr montiert, weil die eine wahnsinnig, wie ich fand, poetische Montage gefunden hat. Also, dass sie diesen Schrecken wegnimmt und da wirklich einen ganz tollen Film draus macht. Das ist ja Found Footage für sie gewesen. Also der Mantas ist ja dann erschossen worden am Ende seiner Dreharbeiten. Er wollte die Stadt verlassen, wurde, glaube ich, gefangen genommen, gefoltert. Da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Und seine Frau hat dann das Filmmaterial rausgeschmuggelt. Und sie hat dann quasi wie Found Footage das mit Material montiert. Und eben, ich fand halt eben gerade, was du erzählt hast, diese Blicke immer wieder auf den Horizont und man sieht dann, wie die Front immer näher kommt an diesen Unterschlupf, wo die sich eingefunden haben, dass das so wie so ein Atmen war, ja, so ein Atmen des Krieges, kommt immer näher und das ist auch irgendwie so ein erhabener Standort und ein bisschen fast schon so eine Kriegsromantik, ja, so eine Ruinenromantik, so eine, fast schon so eine gewisse Schönheit und er schaut dann immer auf diese Stadt. Und also diese Melancholie, das fand ich eben wahnsinnig ergreifend. Und das finde ich eben auch, dass es diesen Film total dann unterscheidet aus diesen Informationsbildern, die vermeintlichen, die wir haben in den Nachrichten. Also quasi, man kriegt diesen Blick von Mantas eben mit, der dann immer wieder auf dieses Dach geht und auf die Stadt schaut.
Das Schlimmste finde ich aber eigentlich, wie normal das dargestellt wird, weil es ist nun mal das Leben dieser Menschen dort und die beschweren sich nicht. Die, also das habe ich auch hier bei den Flüchtlingen, mit denen ich viel zu tun habe, mitbekommen, die beschweren sich nicht. Die sagen vielleicht mal, ja, ist schwierig, ist sehr schwierig, mein Mann ist noch dort oder auch nicht oder was auch immer, aber sie beschweren sich nie. Und das ist einfach diese Normalität in einer Situation, die das völlige Gegenteil von Normalität ist, aber halt wird einfach gezeigt, wie normal das ist und das fand ich eigentlich wirklich hart an dem Film.
Und ein Satz, der mich total so aufgerüttelt hat, war eben, wie so zwei Frauen sich im Hof unterhalten, die rauchen irgendwie eine Zigarette Und dann sagt eine, wenigstens scheint die Sonne. Und das fand ich so, also da hat es mich wirklich so total erwischt. Also das ist genauso ein Satz, wie du das beschreibst. So. Und das ist wirklich so eine ganz große Leistung, solche Szenen eben auch gefilmt zu haben. Ne? Also das ist, macht diese wahnsinnige Schönheit auch von diesem Film aus. Also und so dieses Authentische. Ja, was haben wir noch an, um einen schönen Abschluss zu finden? Wir müssen jetzt alle gleich ins Kino. Ja, dann heute ist letzter Tag. Ihr schaut jetzt noch, genau, was schaut ihr denn jetzt noch? Ihr schaut jetzt noch zusammen einen Film, Tilla und Paula?
Was schaut ihr? Genau, um Gottes Willen, was schauen wir? Nein, nein, nein. La Caja, also es ist ein, hoffe ich, habe ich es richtig ausgesprochen? La Caja. Es muss La Caja sein, die Kiste. Auf jeden Fall, das ist ein mexikanischer Film und ich bin extrem gespannt. Will mich aber bewusst komplett überraschen lassen und hoffe ein bisschen auf so, auf das, was ihr vielleicht gesehen habt, auch in Domingo y la Niebla. Also dieses etwas Magische manchmal auch, was ich, finde ich, häufig so in ja, mexikanischem, aber auch vielleicht argentinischen, chilenischen, also südamerikanischen Kino findet. Und was mir unglaublich gut gefällt, was ich gestern auch in einem brasilianischen Film wiedergefunden habe. Also auch dieses Glauben an so ein bisschen Übernatürliches, ja.
Michaela, du hast jetzt einen Film verpasst, 18 Uhr. Du könntest dich ja noch anschließen.
Vielleicht noch zum Übernatürlichen. Also es gab einen deutschen Film, Dominik Graf, Gesichter des Vergessens, der komischerweise auch das Übernatürliche so ganz stark reinbringt. Und das fand ich ganz interessant. Ich hatte wirklich die Überlegung, wegen nach Domingo y la Niebla und dem Film, ob das gerade so ein Thema ist und woher das kommt. Also, dass man sich zum Beispiel mit dem Leben nach dem Tod so beschäftigt und mit der Auseinandersetzung dieser verschiedenen Welten. Das, ja, noch so eine Anmerkung.
Gut, also ihr geht jetzt gleich ins Kino, ich überlege, was ich mache, die Michaela überlegt auch noch, was sie macht und ich schaue heute noch den Film über Bobby Roth an, genau, und ja, und dann sehen wir uns heute Abend und dann bis dahin, schöne Zeit noch.
Warum hast du jetzt zugemacht? Ich hätte auch...